Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. CDU, CSU und SPD wollen mehr für den Klimaschutz tun. Entsprechende Ankündigungen gab es nach der Europawahl, bei der in Deutschland die Klimapolitik im Mittelpunkt des Interesses stand. Heute tagt das Klimakabinett der Bundesregierung und wir warten auf Ergebnisse. Gleich unser erstes Thema. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat untersucht, mit welchen Tricks Händler Gewährleistungsansprüche von Kunden abwimmeln. Mehr dazu gleich mit ihrem Mitarbeiter im Interview Oliver Butler. Außerdem geht es heute bei uns darum, was die Tafeln an Lebensmitteln wegwerfen. Wir beschäftigen uns mit intelligenten Sprachassistenten und im Verbrauchertipp mit dem Abschleifen von Parkettböden. Es ist eine unendliche Geschichte. Die Bundesregierung verspricht einen Rückgang des CO2-Ausstoßes, um das Klima zu schonen, und dann passiert nichts oder jedenfalls nicht genug, um die Ziele zu erreichen. So ging es mit der Zusage, bis zum Jahr 2020, also bis nächstes Jahr, die Emissionen um 40% zu verringern und der aktuelle Plan, bis 2030 bei -55% zu landen, ist auch noch nicht von Maßnahmen in allen dafür verantwortlichen Ministerien untermauert. Heute tagt das Klimakabinett unter dem Vorsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, um das zu ändern. Katharina Hamberger dazu.
Zum zweiten Mal kommt das Klimakabinett zusammen und die Ergebnisse der Europawahl, die deutlich gezeigt haben, wie wichtig das Thema Klimaschutz auch für die Bevölkerung ist, dürften den Druck nochmal erhöhen, voranzukommen. Die Ministerien, die diesem Gremium angehören, sollen Vorschläge vorlegen, wie sie in ihren jeweiligen Ressorts die Klimaziele bis 2030 einhalten wollen. Bislang hat das nur Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner getan, obwohl eigentlich schon im März von allen etwas hätte vorliegen müssen, also auch von Verkehrsminister Andreas Scheuer, Bauminister Horst Seehofer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ein weiterer Streitpunkt dürfte auch das Klimaschutzgesetz von Umweltministerin Svenja Schulze sein. Darin will sie regeln, wie stark Industrie, Verkehr und Landwirtschaft jeweils den Treibhausausstoß jedes Jahr senken müssen. Konkrete Maßnahmen sollen die zuständigen Ressorts jedoch selbst ausarbeiten. Schulze hatte den Entwurf für das Gesetz nun in die Ressortabstimmung gegeben, ohne auf die Freigabe vom Kanzleramt zu warten. Dort lag es laut Umweltministerium schon seit Februar und wurde nicht weiter bearbeitet. Die SPD-Ministerin will mit diesem Schritt auch den Druck auf CDU und CSU erhöhen, hier voranzukommen. Als Ressortchefin für Klimaschutz könne sie nicht länger auf die Befindlichkeiten in der Union Rücksicht nehmen, sagte Schulze. Der Koalitionspartner stellt sich jedoch bisher weiter quer. So sagte Georg Nüßlein, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender im Deutschlandfunk, die Umweltministerin mache einen Alleingang.
Sie schiebt die Verantwortung der Ressortministern zu, sorgt aber nicht dafür, dass das mit Geld unterlegt ist. Das heißt, das ist ein Taschenspielertrick, ein Rahmengesetz machen, den die anderen zwanghaft füllen sollen, wo sie dann auch noch jahresscharf die Vorgaben macht, aber niemand sagt, wie das finanziert werden soll,
sagte CSU-Politiker Nüßlein. Nicht für zweckmäßig hält auch Horst Seehofer Schulzes Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz. Der Bauminister will laut dpa heute einen eigenen Vorschlag ins Klimakabinett einbringen. Er möchte, dass energetische Gebäudesanierung in Zukunft steuerlich absetzbar sein soll. Die Kosten dafür beziffert er mit rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Seehofer meint, es wäre ein kraftvoller Schritt. Der Austausch alter Heizungen, Fassaden und Dachstühle könne den CO2-Ausstoß bei Altgebäuden deutlich verringern. Zustimmung bekommt der CSU-Minister vom Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Dieser bezeichnete Seehofers Vorschlag als wichtigen Hebel für mehr Klimaschutz. Die größte Ressource zum Energieeinsparen, die man in Deutschland heben könne, liege in der energetischen Gebäudesanierung. Eine steuerliche Absetzbarkeit dabei wäre ein guter und richtiger Schritt, so Hans-Peter Wollseifer. Noch etwas vorlegen muss auch Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses ist, sagte deshalb, er erwarte, dass das Klimakabinett Scheuer endlich einordne und dazu bringe, einen Plan für die Verkehrswende vorzulegen. Ansonsten könne das Klimakabinett wieder einpacken. Das Land leiste sich einen Verkehrsminister, der die Größe seiner Aufgabe nicht verstanden habe, sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Umweltorganisation Greenpeace übt Kritik am Klimakabinett. Deren Geschäftsführer Martin Kaiser sagte der Nachrichtenagentur AFP, Merkel und ihr Kabinett müssten anerkennen, dass es einen Klimanotstand gäbe und ein Paket an Sofortmaßnahmen beschließen. Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser warnte die Große Koalition vor politischen Spielchen. Man habe genug Bekenntnisse zum Klimaschutz gehört und viele unverbindliche Ankündigungen gelesen. Nach all der Klimaprosa dürfe die Regierung jetzt das Handeln nicht länger vertagen.
Das Klimakabinett tagt in Berlin und Katharina Hamberger berichtete darüber. Es ist einfach ärgerlich. Da hat man sich den neuen Mixer, das Mobiltelefon oder den Kleiderschrank ausgesucht und dann geht das Teil nach kurzer Zeit kaputt. Was folgt, ist der Gang zum Händler, um den Schaden zu reklamieren. Wozu gibt es ein Recht auf Gewährleistung? Doch Händler sehen Kunden, die auf Nachbesserung bestehen, anscheinend nicht so gern. Zu diesem Schluss ist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gekommen. Am Telefon ist jetzt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Butler.
Guten Tag.
Herr Butler, Sie haben die Händlerreaktionen auf Reklamationen gesammelt. Der Normalfall sollte ja sein, dass der Händler dann Abhilfe schafft. Ist das auch der Normalfall?
Leider nicht. Wir haben hier feststellen müssen, dass in ganz vielen Fällen die Händler pauschal hier die Gewährleistungsrechte einfach zurückweisen und auch, verschiedene Hürden für die Verbraucher aufbauen, damit die letztendlich ihre zustehenden Rechte auch gar nicht geltend machen.
Welche Hürden und welche Taktiken sind das denn?
Da gibt es typische Klassiker, dass man versucht, so ein Problem gemütlich auszusitzen, hier im Endeffekt nicht so schnell reagiert. Das ist mal die eine Sache, eine typische Verzögerungstaktik an den Tag zu legen. Aber die andere Seite ist natürlich auch, dass hier oft pauschal einfach die Rechte verweigert werden. Es wird zum einen behauptet, dass überhaupt gar kein Gewährleistungsfall vorliegen würde oder aber der Verbraucher selbst schuld ist an dem Mangel und dann auf der anderen Seite aber auch ganz gerne einfach an den Hersteller verwiesen wird, obwohl der Händler dafür zuständig wäre, den Mangel zu beheben.
Dann sagen wir nochmal, wie es genau aussieht. Wie lange gilt die Gewährleistung und an wen muss man sich wenden?
Käufer haben das Recht, wenn sie einen Mangel feststellen, 2 Jahre lang, also 24 Monate, die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Und in den ersten 6 Monaten von diesen 2 Jahren, da wird davon ausgegangen, wenn ein Mangel auftritt, dass dieser schon beim Kauf vorgelegen hat, sodass hier der Käufer auch nicht großartig irgendwas beweisen muss, sondern er kann hier einfach zum Händler gehen und dann dafür oder darauf drängen, dass hier im Endeffekt der Mangel beseitigt wird. Nach diesen 6 Monaten ist der Käufer dann etwas mehr in der Pflicht. Da muss er dann schlüssig vortragen, warum dieser Mangel schon beim Kauf vorgelegen hat und dass nicht er hier schuld am Mangel ist.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Defekt an der Spülmaschine habe, wie beweise ich denn, dass der von Anfang an schon da war?
Also in den ersten 6 Monaten muss ich es ja überhaupt nicht. Da wird davon ausgegangen, dass der Mangel schon beim Kauf vorgelegen hat. Nach diesen 6 Monaten muss ich natürlich schlüssig es vortragen. Und da haben wir aber so einen Übergang, der relativ schwierig ist, da hier die Händler meistens dann einfach den Käufer in der Pflicht sehen, hier noch mehr Nachweise zu bringen, Gutachten ähnlich. Und da stoßen natürlich die Käufer an ihre Grenzen.
Wie kann man denn diese Grenzen dann sprengen oder was empfehlen Sie?
Da wäre es natürlich von gesetzgeberischer Seite am sinnvollsten, wenn wir hier einfach eine 2-jährige Gewährleistungsfrist haben, die einfach ausdrückt, dass hier der Käufer 2 Jahre ohne irgendwelche Nachweispflichten auch seine Rechte geltend machen kann. Für große Produkte, Sie haben ja jetzt gerade einen Geschirrspüler angesprochen oder vielleicht ein Auto, die ja auch länger im Gebrauch sind, wäre es da natürlich schön, wenn wir hier einfach noch längere Gewährleistungsfristen hätten, wie beispielsweise 5 Jahre, weil diese Produkte ja auch viel länger halten.
Viele Händler sagen dann ja, es gibt eine Herstellergarantie, die greift leider in diesem Falle nicht. Wie geht man denn mit solchen Garantieversprechen um?
Also das sind ja 2 verschiedene Dinge. Also die gesetzliche Gewährleistungsrechte, die der Käufer hat, die kann jetzt der Händler mir gar nicht abspenstig machen. Also da habe ich auf jeden Fall 2 Jahre Gewährleistungsrechte. Garantie ist ein freiwilliges Versprechen von dem Händler oder auch von dem Hersteller, für zusätzliche Dinge einstehen zu wollen, beispielsweise eine Garantieverlängerung oder wie man es kennt, 2 Jahre ist das Gesetzliche und 1 Jahr on top, dann, dass man 3 Jahre bestimmte Rechte geltend machen kann. Also das ist eine freiwillige Leistung. Und hier wird dann oft immer behauptet, es gibt gerade so im Mobilfunkbereich Telekommunikationsanbieter, die hier auch das Telefon mit rausgeben und gerade so große amerikanische Firma mit dem Apfel verweist hier pauschal dann immer auf die Hausgarantie und nur die gelte und die ist natürlich nur 1 Jahr lang, sodass hier viele Verbraucher dann letztendlich das Problem haben, die tatsächlichen gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die sie haben, geltend machen zu können.
Wenn es zum Beispiel ein Ersatzteil gar nicht gibt oder nicht mehr gibt, kann dann ein gutwilliger Händler die Gewährleistung trotzdem erfüllen?
Hier muss man natürlich einfach sagen, dieser gesetzliche Rahmen, der vorliegt, der besteht ja weiterhin. Und es gibt eine Verpflichtung, dass bestimmte Ersatzteile eine gewisse Zeit auch vorrätig sein müssen. Und kann jetzt tatsächlich der Händler, aus welchen Gründen auch immer, hier seiner Pflicht nicht mehr nachkommen, dann ist natürlich darüber nachzudenken, dass dieser Vertrag dann rückabgewickelt wird, also sprich der Käufer sein Geld wiederbekommt oder vielleicht auch, und das ist natürlich dann eine Absprache zwischen Händler und Käufer, ein Ersatzgerät, was natürlich den gleichen Stand hat oder geht es gegebenenfalls das Nachfolgermodell, dann der Kunde erhält.
Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg war das über Gewährleistungsansprüche und ihre Nichterfüllung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wer wenig Geld hat, kann sich bei den Tafeln Lebensmittel besorgen, um wenigstens nicht zu hungern. Für ein hochentwickeltes Industrieland wie Deutschland ist der Bedarf an solchen Hilfen eigentlich ein Armutszeugnis. Doch für die Betroffenen sind die Tafeln eine wichtige Unterstützung. Und sie sind ein Beitrag, dass weniger Lebensmittel auf dem Müll landen. Händler geben Waren kurz vor dem Verfallsdatum an die Tafeln und die können sie dann an die Bedürftigen weitergeben. Doch sie werden längst nicht alles auf diese Weise los und ihre Betreiber haben manchmal das Gefühl, selbst ausgenutzt zu werden. Wie und von wem, das hat Ludger Fittkau in Erfahrung gebracht.
Guten Morgen. Harry Kimmich begrüßt im Kaufhaus Grenzenlos die Bedürftigen, die sich täglich mit gespendeten Lebensmitteln versorgen. Kimmich ist seit nunmehr 20 Jahren der Vorsitzende des Vereins, der in der Nähe des Aschaffenburger Hauptbahnhofs die örtliche Lebensmitteltafel betreibt. Der ehemalige Gastronom schüttelt auch nach der langen Zeit der ehrenamtlichen Arbeit heute noch den Kopf darüber, was weggeworfen wird.
Aber hier zum Beispiel sind jetzt alles Produkte von letzter Woche. Die würde ich alle essen. Also das ist der Wahnsinn, was wir wegwerfen in unserem Land. Wo sehen Sie hier auch nur irgendwas, wo wir sagen würden, das ist nicht in Ordnung?
Also wir schauen hier auf Salate, die wirklich in jedem normalen Laden auch noch vernünftig angeboten werden könnten.
Diese unbezahlbaren Wildkräutersalate mit Blumen.
Die Ware stammt von Supermärkten. Einige von ihnen nutzen das Engagement der Ehrenamtlichen bei den Lebensmitteltafeln aus, sagt Harry Kimmich. In den Lieferwagen der gemeinnützigen Vereine säen sie die Möglichkeit, ihre nicht verkauften Lebensmittel billig loszuwerden. Etwa ein Viertel der Waren, die für die Tafel abgeholt werden, müssen am Ende doch noch aussortiert und der Müllentsorgung zugeführt werden, so Harry Kimmich.
Unser Thema ist natürlich auch, von den 4 Tonnen, die wir täglich bekommen, geht 1 Tonne am gleichen Tag schon zur Deponie. Also für viele Märkte sind wir eigentlich eine billige Entsorgung. Und wenn wir merken, dass wir nur Entsorger sind, fahren wir die Märkte nicht mehr an.
Immerhin, so Kimmich, hätten neue elektronische Warensteuerungssysteme in vielen Supermärkten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Lebensmittelverschwendung deutlich reduziert werde. Insbesondere Brot und Gebäck bleiben jedoch oft auch in den Regalen des Sozialkaufhauses liegen, erklärt die Grenzenlos-Sozialpädagogin Marion Forche.
Also wir haben regelmäßig ein Überangebot an Gebäck, Brot und Brötchen und haben da zum einen eine Kooperation mit einem Nebenerwerbslandwirt, der uns da einen Teil abnimmt.
Der Landwirt verfüttert das Brot etwa an die Schweine auf seinem Hof.
Aber das meiste, was bei uns übrig ist, holt eine Gruppe, die in Aschaffenburg aktiv ist, die nennt sich Foodsharing. Und die holen 2-mal in der Woche das übrig gebliebene Gebäck bei uns ab.
Der Verein Foodsharing ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Ehrenamtliche retten Lebensmittelreste von privaten Haushalten und kleinen Betrieben. Auch übrig gebliebene Lebensmittel der Tafeln verteilen sie weiter. In Aschaffenburg geschieht das an bekannten zentralen Orten, erzählt Marion Forche.
Die haben Treffpunkte in der Aschaffenburger Gastronomie organisiert und das wird dann verteilt.
Die geretteten Lebensmittel aus den Supermärkten werden ein zweites Mal weitergereicht. Denn die Aschaffenburger Tafel braucht nicht noch mehr Brot und Backwaren, dafür fehlt es an anderen Lebensmitteln. Harry Kimmich hat dafür die Aktion 1 für grenzenlos gestartet. In bestimmten Edeka-Märkten Aschaffenburgs können Kunden an der Kasse einfach bestimmte Waren mehr einbuchen lassen, die sie dann an die Tafel spenden. Es geht um insgesamt 18 Produkte, die sonst im Grenzenlos-Sozialkaufhaus kaum angeboten werden könnten, etwa Nudeln, Bratheringe oder Kaffee. Produkte, die von Supermärkten eher selten weggeworfen werden. Die Aschaffenburger Tafel bekommt auf diese Weise wöchentlich rund 3.500 Artikel, die sonst kaum angeboten werden könnten.
Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für Märkte und für die Bedürftigen, weil der Markt hat ein ganz anderes Sozialimage in der Region und die Bedürftigen profitieren einfach von tollen Lebensmitteln.
Die eben auch gezielt von den Tafeln in den Supermärkten quasi bestellt werden könnten, so Kimmich. Damit es statt zu viel Brot und Gebäck im Sozialkaufhaus öfter mal Kaffee oder Nudeln gibt.
Mein großer Traum ist halt eins für die Tafeln bundesweit von irgendeiner großen Kette, Edeka, Rewe, Tegut, um den Menschen bundesweit zu helfen, allen Tafeln bundesweit, um einfach hier erstmal die Umverteilung, die freiwillige Umverteilung der Bürger zu manifestieren und zweitens einfach eine andere Angebotsmöglichkeit zu haben als bisher.
Die Tafeln müssen selbst viel wegwerfen, Ludger Fittkau berichtete darüber. Alexa, Siri und Cortana, ich möchte jetzt... Naja, was ich jetzt möchte, das verrate ich an dieser Stelle nicht, um keine Bestellvorgänge bei den Hörerinnen und Hörern auszulösen, die möglicherweise einen Sprachassistenten in Betrieb haben. So etwas ist ja durchaus schon vorgekommen. Sprachassistenten sollen das Leben erleichtern, doch sie können auch Bedürfnisse lenken, etwa bei der Wahl des Geschäfts für den Online-Einkauf. Wie sie konkret genutzt werden und was das für Folgen hat, hat in Frankreich die Aufsichtsbehörde für diesen Bereich herausgefunden. Susanne Krause sagt Ihnen was.
Als Smart Speaker Eldorado gelten die Vereinigten Staaten. Jeder vierte US-Haushalt ist heute mit einem solchen Gerät ausgestattet. Auf Befehl spielt es die Wunschmusik, liest Zeitungsartikel und den örtlichen Wetterbericht vor, erzählt den Kindern Märchen. Ebenso leitet es die Einkaufsliste an die E-Commerce-Plattform weiter, schließt das Garagentor und dimmt die Zimmerbeleuchtung. Diese letzteren, Domotik genannten Funktionen, sind in Frankreich noch nicht erhältlich. Bislang würden die Franzosen, ähnlich wie die Deutschen, eh nur Basisangebote ihrer intelligenten und internetbasierten Sprachassistenten nutzen, sagt Hervé Godéchon. Godéchon ist beim Hohen Audiovisuellen Rat, CSA, für die Studie zuständig. Die wichtigste Studienlehre ist wohl folgende. Aktuell gelten Smart Speaker bestenfalls als Spielzeug, schlimmstenfalls als Objekt, das Misstrauen weckt. Ich denke jedoch, dass in Smart Speaker wesentlich mehr steckt. Immerhin seien die intelligenten persönlichen Assistenten die einzige Anwendung von künstlicher Intelligenz, die rein durch Sprache gesteuert werde, sagt Godéchon. Beim sogenannten intelligenten Lautsprecher handelt es sich um eine neue Gerätschaft mit bislang eher noch schwammiger Kontur im Bereich Anwendung. Misstrauen im Umgang damit bringt wenig. Besser ist es, sich damit auseinanderzusetzen, welche Anwendungen das Gerät ermöglicht, wie die Herausgeber von Inhalten entlohnt werden, welche Regeln es braucht. Smart Speaker, so die Studie, kurbeln den Konsum von kulturellen Online-Angeboten sichtbar an. 77% der regelmäßigen Nutzer von intelligenten Lautsprechern besitzen ein Abonnement bei einem Pay-TV-Kanal, einem Online-Videodienst oder auch einer Streaming-Musikplattform. Deutlich mehr als bei den Franzosen, die nur über herkömmlichen Internetzugang verfügen, da sind es lediglich 46%. Als zukunftsträchtiges Medium gilt das Hightech-Gerät auch Hörbuchverlagen, Radio- und Fernsehsendern sowie Pressehäusern. Als problematisch jedoch bezeichnen die französischen Überwachungsgremien eine Eigenheit des intelligenten, sprachbasierten Lautsprechers. Er ist keine Suchmaschine, sondern eine Antwortmaschine, die auf Zuruf nur eine einzige Referenz anbietet, die zumeist zuvor wie eine Smartphone-App installiert wurde. Der Kunde muss wissen, was er will. Dafür muss er wissen, welche Produkte auf dem Markt sind und wie man im App Store an sie herankommt. Entscheidend dabei ist die Frage, wie ein Herausgeber von Inhalten da aufgelistet wird. Da kommen kommerzielle Abkommen ins Spiel. Wir als Regulierungsorgan müssen darauf achten, dass jeder Anbieter seinen Platz findet und nicht nur die Größten wie Amazon und Google vertreten sind. Die Entwicklung neuer Servicedienste für Smart Speaker sei unerlässlich, um ein breit gefächertes Angebot zu garantieren, heißt es in der französischen Studie. Denn, Zitat, die Eigenheiten der Smart Speaker, insbesondere die Interaktion per Sprache und die Fokussierung auf gewisse Akteure, bringen das Risiko mit sich, die Verbraucher einzukapseln. Dieses Risiko wird verschärft durch den niedrigen Informationsstand bei den Verbrauchern und dadurch, dass Nutzer die vorgegebenen Einstellungen nur selten ihren persönlichen Gebrauch entsprechend anpassen. Zitat Ende. Soll heißen, diese Technologie kann zum Aufbau von Filterblasen beitragen.
Ein Beitrag von Susanne Krause.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ein Fußboden aus Holz gibt dem Raum eine warme Atmosphäre und Böden etwa aus Parkett sind auch wieder modern geworden. Und sie haben noch einen weiteren Vorteil. Wenn die langjährige Benutzung im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlassen hat, dann kann der Boden durch Abschleifen wieder erneuert werden. Das geht sogar mehrfach und wer genügend handwerkliches Geschick hat, kann es auch selber machen. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Für Heimwerkertrainer Michael Pommer von der DIY Academy in Köln ist der Fall klar. Ein altes, abgenutztes Parkett lässt sich mit ein wenig Arbeit wieder in ein richtiges Schmuckstück verwandeln.
Ein massives Parkett, was verklebt ist und was wirklich noch hält, also sprich, was sich nicht vom Boden gelöst hat, das kann man bis zu dreimal schleifen. Wenn man also weiß, wie häufig schon geschliffen wurde und ob überhaupt, kriegt man selbst einen alten, kaputten Boden durchschleifen und dann wieder versiegeln, hin wie neu.
Wichtig ist dazu das richtige Werkzeug. Die passende Profi-Schleifmaschine ist ungefähr so groß wie ein Rasenmäher und kann in vielen Baumärkten tageweise ausgeliehen werden. Für alle Arbeitsschritte sollte man damit dann pro Zimmer ungefähr ein Wochenende einkalkulieren, sagt Heimwerkertrainer Pommer.
Da muss ich ungefähr mit 200, 300 Euro rechnen. Da habe ich aber wirklich gute Maschinen und das Geld investiert in die Aufarbeitung von einem Parkett bei einem Wohnzimmer oder Zimmer von ca. 20 Quadratmeter. Meter ist gut investiertes Geld.
Das Parkett wird dann in mehreren Schritten abgeschliffen und anschließend neu lackiert oder geölt. Die einzelnen Arbeitsschritte dafür werden beispielsweise in vielen Heimwerkerhandbüchern und YouTube-Videos ausführlich erklärt. Auf jeden Fall sollte man beim Abschleifen vorsichtig vorgehen, denn das Parkett ist meist nur wenige Millimeter dick.
Ja, hier sehen Sie zum Beispiel eine Stelle vor mir. Hier ist das Parkett dunkel, aber das Parkett ist dunkel, weil zu viel abgeschliffen wurde. Deswegen hat sich das Parkett verfärbt und der Kleber ist durchgekommen.
Unbedingt achten sollte man auch auf den Arbeitsschutz. Schutzbrille, Gehörschutz und vor allem die Atemschutzmaske sind Pflicht. Denn der feine Schleifstaub kann beispielsweise Krebs verursachen. Sinnvoll ist außerdem ein Staubsauger mit einem sogenannten HEPA-Filter, der auch extrem kleine Partikel aus der Luft filtert und nicht wieder ausstößt. Wer sich die Arbeit mit dem Abschleifen nicht selber machen möchte, kann natürlich auch eine Handwerkerfirma damit beauftragen. Die Preise pro Quadratmeter können dabei von Region zu Region unterschiedlich sein, sagt Heinz Kirion, der eine Parkettfirma in Köln-Sülz betreibt.
Also hier in der Region Nordrhein-Westfalen, sage ich mal grob, liegen wir im Moment, denke ich, so um die 28, 30 Euro netto. Dort ist aber auch schon die Oberflächenbehandlung beinhaltet. Das heißt, der Kunde kann noch ein bisschen wählen, ob zum Beispiel Öl oder Lack.
Insgesamt kommen so für ein typisches Wohnzimmer schnell 800 bis 1000 Euro zusammen. Aber das ist meist immer noch deutlich günstiger als ein neuer Parkettboden. Hat das Parkett nur kleinere Beschädigungen, beispielsweise weil ein Schrank umgefallen ist, kann auch häufig mit deutlich weniger Aufwand die entsprechende Stelle ausgebessert werden. Bei größeren Abnutzungen oder Verfärbungen geht das in der Regel nicht, sagt Parkettleger Kirion.
Weil das wäre so, als wenn der Maler eine halbe Wand streicht oder nur ein Stück von der Türe neu weiß lackiert. Die Optik nachher ist das Problem. Leider ist es so sehr oft, dass man doch den Raum dann ganz machen muss.
Wer solche Kosten verhindern will, sollte seinen Fußboden regelmäßig pflegen, rät Kirion. Spezielle Pflegemittel können die Lebensdauer von Parkett verlängern und die typischen Abnutzungserscheinungen deutlich verzögern.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Dirk Müller erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Suche nach einem neuen Chef der EU-Kommission.